D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute Abend mit Niloufar Elhami im Studio und es geht hier um Reisen. Wir fahren ins Ausland, wir machen große Weltreisen, manchmal wochenlang, manchmal monatelang. Und wir reisen vor allem auf eigene Faust ganz oft. Backpacking ist für viele eine selbstverständliche Form des Reisens geworden. Und Lonely Planet Bücher gehören mittlerweile zum Standard im Reiseführerbereich. Aber Rucksackreisen mit Kind, so richtig im Dschungel, in der Wüste, im fernen Ausland unterwegs, das kennen vielleicht die wenigsten von uns. Und eine, die es seit vielen Jahren kennt, quasi seitdem ihr heute 9-jähriger Sohn geboren wurde, das ist die Pia Volk. Ihr Sohn heißt Paul und wenn man alle Kilometer zusammenzählt, die Mutter und Kind zurückgelegt haben in den letzten Jahren, dann haben sie die Welt zweimal umrundet. Pia lebt in Leipzig und ist uns, glaube ich, jetzt zugeschaltet. Willkommen in die Sendung, Pia. Bist du da?
Hallo, Nilo.
Oh, super. Wir wurden so ein bisschen nervös, weil der Schaltraum noch nicht dran war. Aber schön, dass du da bist. Hier im Studio in Köln sitzt auch meine Online-Kollegin Susanne Basake. Hallo, Susanne.
Hallo.
Guten Abend. Pia, du bist freiberufliche Reisejournalistin und wir reden heute Abend mit dir, weil du eure Reisegeschichten, also die von dir und Paul, aufgeschrieben hast und sie erscheinen am 14. Februar als Buch. Das Buch heißt Mama, sind wir bald da? Eine klassische Frage. Und wir wollen nicht nur Erzählungen hören, sondern auch, wie es ist, alleine als Mutter mit Kind und Rucksack zu reisen, wie man das mit dem restlichen Leben verbindet. Ihr habt ja einen festen Wohnsitz in Leipzig, Paul geht in die Schule. Dann geht es darum, auf welche Weise die Reisen anders verlaufen können, wenn Kinder dabei sind, was andere darüber denken und auch, was man unbedingt tun und lassen sollte, wenn man Weltreisen mit Kind macht. Ich sage vielleicht schon jetzt, dass wir das Radiorätsel Aerobic in etwa so 30 Minuten auflösen. Bis dahin müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Pia, wir haben ja vor der Sendung irgendwie überlegt, ob Paul mit in die Sendung kommt. Das hätte ich ja gerne gehabt. Das ist jetzt nicht so geworden. Wollte er nicht oder musste er Hausaufgaben machen heute Abend?
Paul hat Fußballtraining und für nichts in der Welt lässt er sein Fußballtraining sausen. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Ist praktisch seine Religion geworden.
Ein richtiger Mann.
Ja. Das könnte man
mit
so sagen.
Mit allem, was dazugehört, ja. Obwohl er sich ja mal für pinke Gummistiefel entschieden hat, als er 5 war oder wie alt war er da?
Weißt du das?
Habe ich heute auf Pias Facebook-Seite gelesen, die ich ja schon seit einem Jahr oder so mitverfolge.
Ohne, dass du Pia kennst. Jetzt kommt die Begegnung.
Genau.
Pia?
Ja?
Bist du schon 34 oder 35? Ich hab's vergessen.
Ich bin schon 35.
Du bist schon 35. Ich habe hier vorhin gesagt, dass du deine Basis in Leipzig hast. Du wohnst mit Paul in einer 5er-WG, stimmt das?
Ja.
Und wir beide kennen uns auch schon seit ein paar Jahren, weil wir in Leipzig zusammen Journalistik studiert haben. Und ich habe dich wirklich auch im Studium als eine Weltenbummlerin, kann man sagen, kennengelernt. Damals war Paul, wie alt war er? 3 Jahre alt?
Ja.
2,5,
ja.
3, genau. Und du warst auch im Studium, daran kann ich mich erinnern, immer in den Semesterferien mit Paul auf reisendem Fuß. War das auch so, bevor Paul geboren wurde oder hat das wirklich mit dem Kind begonnen, die großen Reisen?
Nee, ich war schon ganz viel unterwegs, bevor Paul geboren wurde. Und dann, als ich Mutter wurde, habe ich tatsächlich so ein bisschen an mir gezweifelt, ob ich das jetzt noch machen kann. Mit Kind so einfach Hals über Kopf raus in die Welt, weil ich war schon ohne Kind sehr abenteuerlich unterwegs. So,
was heißt das?
Naja, wenn der Bus zu spät ankam oder die Fähre, hat man halt mal so auf einer Parkbank übernachtet. Und so Aktionen wollte ich nicht mehr machen. Deswegen war mein erster Urlaub mit Paul auch tatsächlich überhaupt gar kein Backpacking-Urlaub, sondern ein klassischer Pauschalurlaub.
Richtig, über diesen Pauschalurlaub reden wir gleich. Bevor wir das machen, wollte ich auch mal gefragt haben, also wenn man dich kennt, dann hat man wirklich das Gefühl, dass du alles gesehen hast, irgendwie. Also vom Gefühl, ne? Es bringt wahrscheinlich mehr zu fragen, wo du noch nicht warst auf der Welt, oder? Wie siehst du das?
Nein, ich habe viele Regionen nicht gesehen. Zum Beispiel ein großer Teil von Südamerika fehlt mir und ein großer Teil von Afrika fehlt mir. Vor allem deshalb, weil ich mit Paul nicht nach Südamerika will, weil mir das zu gefährlich ist. Ich habe Südamerika ist für mich eine sehr brutale Weltregion. Und nach Afrika will ich nicht, weil es dort einfach noch total viele Krankheiten gibt. Malaria, Meningitis und so. Und das finde ich mit Kind ziemlich kritisch. Deswegen war ich mit Paul viel in Asien, Europa.
Nordamerika.
Genau, Nordamerika und Australien unterwegs. Ich glaube, dass das jeder für sich selber entscheiden muss, wo er mit Kind hinfährt und was für ihn sicher ist. Aber das sind halt die zwei Dinge, die ich für mich entschieden habe.
Mhm. Ihr wart ja auch ein Jahr lang in Australien. Da hast du dort im Radio gearbeitet und Paul wurde dort eingeschult, weshalb er auch im Alter von 9 Jahren ziemlich gut Englisch spricht, ne?
Ja, das ist super praktisch. Das sollte man eigentlich allen Eltern, die reisen sollte, würde ich das empfehlen, ihren Kindern frühzeitig Englisch beizubringen, weil man nämlich kein Dolmetscher mehr sein muss, wenn man unterwegs ist. Normalerweise, wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist man die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, zwischen den Kindern und den Einheimischen zu übersetzen, was so ein bisschen wegfällt, weil Englisch ja schon weit verbreitet ist und dann können die sich selber verständigen. Das ist wirklich eine Erleichterung.
Ja, da fiel auch gerade das eine Stichwort eingeschult, weil wir haben das Thema ja auch auf Facebook gepostet und da waren natürlich, weil wir geschrieben haben, Paul reist seit seiner Geburt mit seiner Mutter, waren natürlich viele besorgt, dass er die Schule nicht besucht. Aber da können wir unsere Hörer beschwichtigen und wer mitdiskutieren möchte, findet uns ja bei bei Facebook, wo wir das gepostet haben und kann...
Und auf Google
Fragen Plus. Stellen. Ja, Google Plus auch, aber da weiß ich gar nicht, ob wir das Thema haben wir heute, glaube ich, nur auf Facebook.
Genau, also Paul geht in die Schule und man muss sagen, der geht ja erst seit, der wurde mit 6 eingeschult, ne, in Australien, Pia?
Nee, der wurde in Australien, geht man mit 5 in die Schule. Ach, und weil es, da ist das Schuljahr verschoben, er fängt das Schuljahr im Januar an und geht bis Dezember, also auch von Sommerferien bis Sommerferien, aber durch die Jahreszeiten halt verschoben. Deswegen wurde der da mit 5 eingeschult. Und als in Australien die Schule zu Ende war, hatten wir praktisch 8 Monate frei, weil die Schule in Deutschland ja erst im August weitergeht.
Okay, alles klar. Und mittlerweile ist es dann so, dass ihr einfach in den Ferien unterwegs seid, ne?
Genau.
Okay. Du hast in deinem Buch die Kapitel nach Ländern aufgeteilt. Ich nenne jetzt nur ein paar Länder, die ihr gemeinsam erkundet habt. Die Philippinen, Japan, Israel, Kanada, Thailand, Schweden. Und das Kapitel über Japan hast du verkehrte Welt genannt. Darüber werden wir relativ ausführlich sprechen, aber auch Israel. Das hast du genannt, die Kunst von Kindern zu lernen. Da geht es ganz viel um Religion, weil ihr natürlich in Jerusalem und Bethlehem wart. Ich würde sagen, Pia, du hast relativ viel Musik mitgebracht für die heutige Sendung. Und den ersten Titel, Let's Get Out of Here von Listener, würde ich gerne mit dir hören. Hast du da eine Geschichte zu oder warum hast du das Lied ausgesucht?
Ich habe das Lied ausgesucht, weil Reisen ja schon viel damit zu tun hat, dass man einfach mal abhaut, dass man Sachen hinter sich lässt. Und rausgehen ist der erste Schritt für die Reise, würde ich sagen.
Let's Get Out of Here, natürlich nicht von Listener, sondern von Le Savi Fav. Das habe ich vorhin falsch gesagt. Paul ist 9 Jahre alt. Paul hat mit Haien am Riff geschnorchelt und in den Krater eines aktiven Vulkans geblickt. Paul hat mit Einheimischen im Dschungel Fußball gespielt und Flugpost an der Westküste Kanadas verteilt. Und Paul ist der 9-jährige Sohn von Pia. Pia, was kriegst du für Reaktionen, wenn du Leuten erzählst, was du alles mit Paul gemacht hast?
Es ist immer zwiegespalten, die Reaktion. Dann sind die einen Leute, die sagen, wow, das ist ziemlich cool. Das Kind lernt total viel ganz früh kennen. Und es ist super, dass du denen das bietest. Und dann gibt es die ganz großen Skeptiker, die sagen, oh, ist das nicht gefährlich? Und kannst du das überhaupt einschätzen? Und bist du dir sicher, dass du das tun kannst? Und wo du dein Kind hineinziehst und so. Also eins von beiden ist es.
Okay, aber das ist ja eher so nett formuliert, wie du das gerade beschreibst. Ne? So Bedenken und Fragen, aber gibt es auch so Vorurteile oder Verurteilungen?
Verurteilungen. Also mir sind Verurteilungen noch nicht über den Weg gelaufen, aber das mag daran liegen, dass ich mich in einem bestimmten Kreis an Menschen bewege.
Die das auch ziemlich gut finden wahrscheinlich. Was sagen deine Eltern?
Meine Eltern fanden das am Anfang eher nicht so gut, als ich unsere zweite Reise gemacht habe. Unsere erste Reise war dieser Pauschalurlaub, nachdem ich beschlossen habe, das geht so nicht. Die zweite Reise war 3 Monate durch Australien mit Paul. Das fanden meine Eltern eher unschön, weil in Australien leben ja die 7 giftigsten Tierarten der Welt. Also die giftigsten Schlangen, die giftigsten Skorpione, die giftigsten Quallen, die giftigsten Spinnen. Also,
war das die Wüstenüberquerung?
Genau.
Wie hast du Paul dann getragen, habe ich mich gefragt.
Ich habe Paul gar nicht getragen, er musste selber laufen.
Und wie, da war er 2,5 oder so?
Da war er 2. Ich muss sagen, ich hatte einen Buggy dabei, weil ich dachte so, naja, setz mal Paul in den Buggy, wenn man da unterwegs ist und so. Habe ich mir natürlich keine Gedanken darüber gemacht, dass man in der Wüste, wo alle lauter Sand liegt, überhaupt keinen Buggy schieben kann. Das war ziemlich dumm von mir. Aber so lernt man halt mit der Zeit. Ich glaube, ich habe den Buggy auch in Australien gelassen. Ich habe den nicht mehr mit nach Deutschland genommen.
Okay, und danach haben deine Eltern sich wahrscheinlich mit der Zeit auch dran gewöhnt. Und was sagen die heute?
Heute finden sie es ziemlich gut, weil es nämlich super angenehm ist, mit Paul unterwegs zu sein.
Wie meinst du das? Ach so, dass er ein einfaches Kind ist sozusagen und nicht sich anstellt.
Er ist relativ unkompliziert und er fragt zwar immer noch, Mama, sind wir bald da? Aber wenn man jetzt sagt, nein, dann stört ihn die Antwort auch nicht weiter und er kann sich eine Weile selber beschäftigen und er sitzt nicht im Auto und nölt die ganze Zeit rum und braucht so Daueraufmerksamkeit, sondern er kann sich relativ lange ruhig selber beschäftigen.
Mhm. Pia, du schreibst am Anfang des Buches über Paul. Ich möchte, dass er unbeschwert ist, alles für möglich hält, selbst wenn ihm die halbe Welt erzählt, er wäre verrückt. Ich wünsche mir, dass er seine Träume verfolgt und wenn er auf einem Weg nicht weiterkommt, sich einen anderen sucht. Denkst du, Paul hat manche dieser Fähigkeiten ausgerechnet durch die Reisen lernen können?
Ja, ich glaube schon. Also vor allem, weil er gemerkt hat, dass man auf Hindernisse stößt, um die man sich irgendwie herumdenken muss. Es ist ja nicht so, dass wir losgereist sind, einen geraden Plan hatten und den dann verfolgt haben bis zum Ende, sondern es ist ja oft was schiefgegangen. Und er hat es so miterlebt, wie man dann in einem Hotelzimmer sitzt und eigentlich nicht mehr jetzt weder vor noch zurück weiß und dann sich überlegen muss, wie man weitermacht. Und ich glaube, dass man sowas im Alltag von einem Kind total fernhält. Da merken Kinder schon, okay, man ist vielleicht besorgt, aber sie kennen das Problem nicht wirklich und auch nicht, sie kriegen auch nicht mit, wie man es löst. Sondern sie kriegen nur mit, ey, Mama ist ein bisschen schlecht gelaunt und dann am nächsten Tag ist es wieder gut. Aber die Umstände sehen sie einfach nicht.
Und das ist aber auf Reisen anders, meinst du?
Ich glaube, ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn man als Paar oder als Gruppe dann unterwegs ist, aber wenn man alleine mit Kind unterwegs ist, kann man das schwer vom Kind fernhalten.
Mhm. Und ja, sag?
Nee, ich wollte nichts mehr sagen.
Merkst du das dann irgendwie im Alltag, wie er, keine Ahnung, wie er seine Hausaufgaben löst oder wie er mit anderen Kindern umgeht, dass er eben so diesen zweiten Weg sich sucht? Oder wie stellst du das im normalen Alltag fest?
Im Alltag stelle ich vor allem fest, dass Paul wenig Klischeevorstellungen hat. Da fällt es mir auf. Mhm. Nicht unbedingt bei Lösungssuchen, mehr so bei so Alltagssachen, für Vorurteile gegenüber Menschen oder so hat er überhaupt gar nicht. Er ist schon so ein Skeptikerkind, der so ein bisschen vorsichtig ist, aber prinzipiell bei jedem Menschen. Mhm. Aber ansonsten nicht so viele Vorurteile mit sich herumträgt.
Merkst du denn als Mutter, dass er Dinge weiß, die andere Kinder nicht wissen? Also der hat ja viele Freunde, mit denen er immer wieder spielt oder wo übernachtet und so. Oder vielleicht Freunde von ihm, die bei euch übernachten. Merkst du das in der Beziehung zu anderen Kindern?
Ja, er erzählt schon öfters Sachen von Reisen. Und wenn sie in der Schule was durchnehmen, dann kommt er manchmal nach Hause und sagt, wir haben heute was über Haie gemacht. Und dann habe ich erzählt, dass ich mal am Riff geschnorchelt bin und so. Ich glaube, er bringt so ein bisschen praktisches Wissen mit in die Schule. Das kann aber auch nach hinten losgehen, muss man sagen.
Wie meinst du das?
Vor kurzem sollte er ein Referat über einen Nadelbaum halten und wir waren in Kalifornien und haben die ältesten Bäume der Welt gesehen. Die sind 5000 Jahre alt und Paul wollte unbedingt ein Referat über diese Bäume halten, aber es wurde ihm untersagt, weil er durfte nur über deutsche Bäume halten, aber von deutschen Bäumen hat er einfach keine Ahnung.
Okay, wie habt ihr dann gelöst? Also hat er das nicht machen dürfen wirklich, oder?
Wir haben ein Referat über deutsche Nadelbäume geschrieben. Das mussten wir aber ausgiebig recherchieren. Wir sind dann mal in den Wald in Leipzig gegangen, aber hier ist lauter Laubwald. War nicht so produktiv.
Okay, Pia, an anderer Stelle schreibst du, dass ihr auf Reisen von der Unplanbarkeit des Lebens, von der Schönheit des Zufalls, von Momenten des Ausgeschlossenseins, des Hadern und der Angst gelernt habt. Und vielleicht magst du kurz diese Stichworte aufgreifen, welche sind dir jetzt selber überlassen und die eine oder andere Geschichte dazu erzählen. Vielleicht fangen wir mit dem Zufall an.
Also Zufall, der schönste Zufall. Also es gibt so zwei Sachen. Ein Zufall, der wirklich praktisch ist und mir sehr geholfen hat, war, als ich mit Paul das erste Mal nach Australien gereist bin, als er zwei war, bin ich in Melbourne am Flughafen angekommen und stand da und ich hatte ganz, ganz viel Gepäck dabei. Ich hatte ein Buggy, ich hatte ein Reisebett, ich hatte einen Kinderkoffer, meinen Rucksack und noch so einen Reisekoffer. Ich habe so das Maximum an Gepäck ausgenutzt, hatte aber gar keine Ahnung, wie ich das transportieren sollte. Und ich stand da am Gepäckband und da ist eine Frau auf mich zugekommen und meinte so: Reisen Sie alleine mit Ihrem Kind? Und ich so, ja. Und sie so, herzlich willkommen, ich bin Flughafenangestellte, ich helfe Ihnen mit Ihrem Gepäck. Und dann hat ihr mein ganzes Gepäck von dem Gepäckband geholt, hat mich an der Stange vor der einen, also vor der Passkontrolle vorbeigewunken, hat mich durch den Zoll gebracht, bis vor die Tür, bis in den Bus und hat mein ganzes Gepäck in den Bus geladen. Und es war einfach nur so, da fühlt man sich so willkommen, wenn man so ankommt in einem Land.
Dass das passiert, ohne dass man das für möglich gehalten hätte.
Genau, dass sich ein Problem löst, ohne dass man überhaupt sich mit der Lösung beschäftigt hat. Mhm. Das war sehr schön. Und ein anderer Zufall, der ist tatsächlich auch in Australien passiert, zwar am Ende unserer Reise. Ich war in Australien, weil ich da meine Abschlussarbeit für die Uni geschrieben hatte und ich hatte so Interviews arrangiert und eins ist mir ausgefallen. Das war mit so einem Ranger in einem Nationalpark, im Kakadu-Nationalpark. Und der hat uns aber, das ist eine ganz lange Geschichte, die kann man da nachlesen, er hat uns auf jeden Fall seinen Schlüssel hinterlassen. Wir konnten in seinem Haus übernachten, in diesem Nationalpark. Und am letzten Abend, bevor wir abgereist sind, ist dieser Ranger noch aufgetaucht und ist mit uns nachts, was man überhaupt gar nicht darf, durch diesen Nationalpark gefahren. Und es gibt ganz viele Tiere, die einfach nachtaktiv sind. Mhm. Und er hat uns dann irgendwie Eulen gezeigt und Schlangen. Und da gibt es, in Australien gibt es so eine Krötenplage und er hat so eine Kröte gefangen. Die sind wirklich so handgroß, die sind super ekelhaft und haben so Giftporen hinter den Ohren. Genau. Und er hat so eine gefangen und erstmal ins Handschuhfach rein. Dann hat das Handschuhfach zugeklappt und hat gemeint, er muss jetzt erstmal ordentlich parken und dann kann er uns erklären, wie diese Kröte funktioniert. Das hat er dann gemacht. Dann sind wir echt so 2-3 Stunden nachts durch den Park gefahren. Das war wunderschön, weil hätte man allein als Tourist nie unternommen. Und auch dieses Wissen, was er uns vermittelt hat über die Tierwelt und wie da eins zum anderen kommt, das war auch super schön.
Okay, also quasi was Exklusives. Und Pia, der Moment, hast du einen Moment, an dem du mit Paul so richtig Angst hattest?
Ich hatte einmal richtig Angst und zwar als wir schnorcheln waren das erste Mal. Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Wir waren auf Palau, das ist so eine Insel im Pazifik, schnorcheln und irgendwann ruft jemand Hai und ich denke mir so, nein, umgekehrt, ich sehe ein Hai und ich denke so, Hai, oh nein, man wird gebissen und ich denke nur diese Szenen aus der weiße Hai, damit bin ich groß geworden mit diesen riesen Zähnen und ich hatte total Angst und bin total panisch zu diesem Boot zurückgeschwommen. Dort hat man mich ausgelacht, weil das waren nur so ganz kleine Riffhaie und die machen überhaupt gar nichts, die knabbern einem vielleicht den Fußzeh ab, aber da passiert einfach nichts. Und was ich aber so ein schlimmeres Gefühl finde als Angst, ist so Hilflosigkeit, die man hat, wenn man so unterwegs ist und zum Beispiel in Thailand ist Prostitution sehr verbreitet. Mhm. Man sieht diese pubertierenden Mädchen mit Männern abziehen und man guckt sich das so an, das nimmt man als Erwachsener wahr, als Kind nimmt man das überhaupt gar nicht wahr. Es ist tatsächlich nur ein Problem, das man als Erwachsener hat und man kann aber nichts tun in der Situation. Mich hat das immer sehr wütend gemacht, diese Hilflosigkeit und es gibt auch keinen wirklichen Weg, damit umzugehen.
Redest du dann mit Paul drüber oder ignorierst du das, weil er das sowieso nicht mitbekommt?
In Thailand habe ich das ignoriert. Ich habe einmal mit ihm darüber geredet, als wir in den Philippinen waren. Ganz am Anfang, weil auf den Philippinen ist auch Kinderprostitution sehr verbreitet. Und man muss ja bestimmte Regeln beim Reisen einhalten und ich glaube, ein Grund, warum ich mit Paul so gut reisen kann, ist, dass ich ihm einfach total vertrauen kann. Und wenn ich ihm sage, Paul, du kannst hier nicht einfach vor mir weglaufen und ich möchte, dass du, wenn wir in Manila sind, einfach immer an meiner Hand läufst.
Fragt er dann, warum, Mama? Oder
genau, er fragt dann, warum, weil er ist eigentlich alt genug, um alleine zu laufen. Und dann habe ich ihm halt erklärt, dass Kinder in Manila arbeiten und zwar in Berufen, die nicht unbedingt kinderfreundlich sind. Mhm. Also mit Prostitution kann er natürlich nichts anfangen, weil der viel zu klein ist, um zu verstehen, was Prostitution bedeutet oder überhaupt ist.
Mhm.
Ja, also.
Aber du machst ihm klar, dass es Berufe sind, die unschön sind, nicht gut für Kinder oder wie soll ich das interpretieren?
Genau. Und vor allem auch gefährlich.
Okay. Ich würde sagen, wir hören noch einen Song. Jetzt bringe ich so die Ordnung ein bisschen durcheinander, Pia, die du mir so von Anfang an. Ich würde jetzt gerne Susanne zur Freiheit von Fishmob hören und warum diesen Song mitgebracht?
Na, das ist so ein Lied mit so ganz vielen deutschen Hip-Hopern, die davon singen, was sie alles einpacken müssen, wenn sie verreisen. Und jeder hat ja so seine eigenen Macken, was er so mitnimmt. Ich mag das Lied, ich finde es lustig.
Wir reden in der Redaktionskonferenz über Pia Volk und Paul Volk, das ist ihr Sohn, und dass die sehr viele Reisen zu zweit gemacht haben in ferne Länder. Und Pia, ich möchte zurückkommen auf diese Gefühle, die wir vor der Musik besprochen haben, nämlich ich würde gerne von dir wissen, ob du mal so weit warst, also so wütend oder so frustriert oder verzweifelt, dass du gedacht hast, du musst die Reise jetzt abbrechen oder dass du wirklich gedacht hast, das war jetzt echt ein Fehler oder so.
Ja, da gibt es so eine Situation, die hat leider keinen Eingang in das Buch gefunden. Aber als ich mit Paul auf den Philippinen unterwegs war, was wirklich ein sehr armes Land ist, da hatte ich tatsächlich so einen Moment, wo ich echt überhaupt keine Lust mehr habe. Da habe ich mich 2 Tage in so einem Hotelzimmer verschanzt. Das war ohne Fenster, man konnte also nicht sehen, wo man ist. Ich habe deutsche Welle-Fernsehen geguckt, Tokotronik gehört. Und im Supermarkt unten habe ich gesehen, dass es deutsche Festtagssuppe gibt. Und ich hätte sie mir fast gekauft, wenn ich irgendwo einen Gaskocher hätte auftreiben können, um sie zu essen. Ich wollte einfach nicht mehr in diesem Land sein. Ich habe mir mein kleines Deutschland in diesem Hotelzimmer gebaut, weil ich... als wir auf den Philippinen waren, war Regenzeit, es war Monsun, wir haben 30 Tage Regen gehabt, nichts von der Sonne gesehen, das Reisen hat sich als sehr anstrengend herausgestellt, weil die Straßen schlecht sind oder nicht vorhanden. Mhm. Es immer wieder Diskussionen gab mit den Taxifahrern über wie hoch jetzt der Preis ist und so. Ich hatte so das Gefühl, ich habe jetzt die 2 Wochen, die wir da waren, zu dem Zeitpunkt einfach nur gekämpft. Ich habe eigentlich überhaupt gar nicht Urlaub gemacht und deswegen wollte ich irgendwie so einen kleinen Ort haben, wo man sich zu Hause fühlen kann, so gemütlich und sicher und so ein Schutzbunker in dieser Welt. Und da habe ich mir dieses Hotelzimmer sozusagen so eingerichtet. Und da habe ich mir echt überlegt, ob ich die Reise abbreche oder meinen Flug umbuche und noch woanders hinfliege, weil ich keine Lust mehr hatte.
Aber hast du nicht gemacht?
Nee, habe ich nicht gemacht. Die Philippinen bestehen ja aus vielen Inseln, die jeweils unter unterschiedlichen Wettereinflüssen liegen. Und wir waren im Westen der Philippinen und haben dann beschlossen, wir fahren weiter in den Osten, in der Hoffnung, dass das Wetter sich da ändert. War nicht der Fall, aber war trotzdem okay, also wir sind geblieben.
Und haben diese 2 Tage eingeschlossen im Hotelzimmer was gebracht oder was hat das gebracht? Ein bisschen Ruhe oder?
Naja, es hat vor allem so ein bisschen Besinnung gebracht, weil wenn man ständig unterwegs ist, hat man ja auch die ganze Zeit neue Eindrücke, die einen auf einen einprallen und die man, wenn man nur unterwegs ist, nicht wirklich verarbeitet. Wenn man die ganze Zeit so von einem Punkt zum nächsten geht und sich nicht so eine wirkliche Auszeit gönnt, was ich nicht gemacht habe auf dieser Reise, dann hat man keine Zeit, die zu verarbeiten, sich wirklich mal darüber Gedanken zu machen, was man jetzt eigentlich von diesem Urlaub erwartet und warum man jetzt so genervt ist von dem Ganzen. Ich hätte ja auch denken können, ach, funktioniert nicht. Naja, ist egal, so ist es halt, aber das habe ich nicht gemacht. Deswegen waren die 2 Tage schon so ein Stück Besinnung und sich zu denken, okay, funktioniert anders, ist ein anderes Land, ich bin gerade einfach ziemlich stur, ich sollte das mal ablegen, das Land kann ich nicht ändern, ich kann nur meine Einstellung dazu ändern und das habe ich ja auch gemacht und bin dort geblieben und bin erst zu meinem regulären Abflug abgereist.
Und was hat Paul gemacht in den 2 Tagen im Hotelzimmer?
Der hat Fernsehen geguckt mit mir, der fand das, glaube ich, ziemlich gut. Also die Deutsche Welle Nachrichten fand er nicht so gut, aber zwischendurch gab es so komische Pokémon-Irgendwas-Serien, die haben wir dann auch geguckt. Okay. Und er hatte so Lego-Figuren, die hat er rund ums Bett aufgebaut und hat damit gespielt.
Okay. Hast du dann mal das Gefühl gehabt, mit Paul über die Stränge geschlagen zu haben? Also wo du irgendwie das Gefühl hattest, okay, das war ihm jetzt zu viel. Schafft er nicht oder das ist zu viel Energie von ihm verlangt oder so?
Ja, ich glaube, manchmal gebe ich Paul zu viel Verantwortung. Das passiert auf jeder Reise in einer anderen Form, aber zum Beispiel, als wir in Schweden unterwegs waren, da waren wir ziemlich viele Leute und ich habe Paul so ein bisschen selbst überlassen, wann er ins Bett gehen will. Und er ist natürlich immer relativ spät ins Bett gegangen, weil er nichts verpassen wollte und dann aber relativ früh aufgestanden und er hatte irgendwann so sein Maximum an Schlafmangel erreicht und hat dann, als wir auf so einem Spaziergang waren, so einen riesen Wutanfall gekriegt. Der hat alle Leute beschimpft und es war Weltuntergangsstimmung. Und alle Leute, die mit uns unterwegs waren, waren total verwundert, wie dieses Kind jetzt einfach so wütend sein kann, weil ihn niemand so kannte. Und das hatte eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Spaziergang oder den Menschen oder irgendwas zu tun, sondern einfach nur damit, dass er vollkommen überfordert war und ich habe es viel zu spät erkannt.
Okay, in Schweden, da wo man es eigentlich nicht ahnt, erahnt. Pia, lass uns über deine erste Reise sprechen. Das hast du ja eingangs erwähnt, eine Pauschalreise nach Teneriffa. Da war Paul gerade 4 Monate alt. Du schreibst, du hast es gemacht, das war eine Reise mit maximaler Sicherheit, maximalem Stress und professioneller Betreuung. Und ich habe ein Wort dafür aufgeschnappt, Animationstourismus oder Animationstouristen, so nennst du dich nämlich in dem Buch. Ich muss vorher sagen, ich habe das Kapitel, als ich das gelesen habe, saß ich in einem Café und musste mich richtig, ich konnte mich irgendwann nicht mehr einkriegen, weil es so viele lustige Passagen gibt, so richtig bescheuerte Momente, da musste ich sehr, sehr lachen. Ich glaube, du hast auch eine Passage, die du uns jetzt vorlesen möchtest.
Ich wollte eine Eingangspassage vorlesen, die noch nicht so wirklich mit Teneriffa zu tun hat, sondern mit, ich führe so ein bisschen ein in das Thema. Und zwar ist es eine Passage, wo wir in Malaysia sind. Es geht so ein bisschen, also die, um den Zusammenhang zu erklären, muss ich einen Schritt zurückgehen. Teneriffa war für mich so meine schlimmste Urlaubserfahrung. Es war einfach traumatisch sozusagen. Und die Passage, die ich jetzt vorlese, ist so Pauls traumatische Urlaubserfahrung. Es erklärt sich dann gleich. Ich habe ja schon erzählt, Fußball ist für ihn so heilig.
Richtig. Bitteschön.
Genau. Also das Setting ist, wir sind in Malaysia im Dschungel, in einem Dschungelcamp. Bis gerade eben war noch alles wunderschön. Paul turnte auf den Würgefeigen herum, als seien es Klettergerüste und setzte schwarz-grauen Eichhörnchen nach. Doch dann haben ihn die großen Jungs, Malaysia um die 20, die dieses Dschungel kennt, leiten, zum Fußballmatch eingeladen. Paul war vollkommen hin und weg, bis er feststellte, dass ich sein Trikot zu Hause vergessen habe. Oh nein, das heilige Trikot. Paul, man kann auch ohne Trikot Fußball spielen, habe ich mal gehört, sage ich zum dritten Mal. Aber Paul schüttelt vehement den Kopf. Hast du im Fernsehen schon mal jemand ohne Trikot spielen sehen? Fragt er mich. Nein, antwortete ich. Aber hast du schon mal jemanden im Fernsehen mit Gummistiefeln spielen gesehen? Paul denkt nach und fängt dann wieder an, auf dem Steg herumzutrampeln und den Waran einzuheizen. Er könnte ruhig zugeben, dass ich recht habe. Im Fernsehen werden schließlich wirklich keine Spiele übertragen, die irgendwo im Urwald stattfinden, wo die Häuser auf Stelzen stehen, wo man sich das Abendessen aus dem Fluss angelt und über einem Feuer brät, das man mit Elefantendung entzündet hat und wo man aufpassen muss, dass die Affen einem das Essen nicht vom Rost klauen. So, das ist Pauls schlimmstes Urlaubserlebnis. Als ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben, habe ich mit ihm darüber geredet, was er ganz, ganz furchtbar fand auf unseren Reisen. Und das war die Szene, an die er sich erinnert hat.
Dass du sein Trikot vergessen hast.
Hast du es denn jetzt auch immer dabei? Also
ja.
Jetzt vergisst du es nie wieder, oder?
Es ist tatsächlich so, dass Paul seinen Koffer mittlerweile selber packt und als erstes landet da dieses Trikot drin.
Pia, du schreibst direkt anschließend irgendwo zu diesem Kapitel, dass sozusagen Magen-Darm-Krankheiten oder vom Weg abzukommen, das sind eher so Dinge, die einem als Erwachsener in Erinnerung bleiben. Und ja, bei einem, weiß ich nicht, 6-, 7-, 8-Jährigen ist es dann eben das vergessene Trikot.
So sieht's aus.
Kommen wir zurück zu Teneriffa. Irgendwann habe ich den Satz aufgeschrieben, du stellst die Frage, sollte man die eigenen Bedürfnisse dem Kind zumuten? Fragezeichen. Ja, bitte. Ausrufezeichen. Seit 8 Jahren mache ich das nun und nach Tag 5 auf Teneriffa fing ich damit an. Vielleicht erzählst du ganz kurz, was auf Teneriffa passiert ist, was so schlimm war oder wieso du überhaupt auf die Idee gekommen bist, diese Pauschalreise zu machen, obwohl du ja gesagt hast, dass du, bevor Paul geboren wurdest, natürlich sehr abenteuerlich unterwegs warst.
Naja, ich war Mutter. jeder, der ein Kind bekommen hat, weiß, dass das am Anfang wirklich anstrengend ist. Man hat so Schlafentzug und man muss ständig stillen und zwischendurch noch kochen und einen Haushalt schmeißen und so. Und ich hatte so die idealistische Vorstellung, dass wenn ich so eine Pauschalreise mache, dann ist da 24 Stunden Essen. Ich kann mir, wie im Paradies, kann man sich einfach so nehmen und da ist Entertainment und da gibt es eine Kinderbetreuung und es ist alles in so einem sicheren Rahmen. Man braucht sich keine Sorgen zu machen, wie man von A nach B kommt und es ist alles vorhanden und es gibt so einen Kinderpool, da kann also auch nichts passieren mit keine Ahnung, im Wellengang im Meer und das Kind ist plötzlich unter Wasser oder so. Ich habe mir einfach gedacht, es wäre total sicher und deshalb auch total einfach, das zu machen. Aber ich habe nicht bedacht, dass ich halt einfach nicht der Mensch bin, der nur im Hotel sitzt und nichts unternimmt und sich dann da bespaßen lässt.
Weil es denen natürlich auch wahrscheinlich furchtbar albern vorkam oder was hat dich daran gestört, sozusagen betreut zu werden?
Zum einen hat mich daran gestört, dass es die ganze Zeit laut war. Also dieses Hotel war so angelegt, dass um den Pool diese Häuser gebaut waren, damit man von überall her direkt zum Pool konnte und um den Pool rum war das Entertainment. Das heißt, es gab auch einfach kein Zimmer, wo man die Tür zumachte und dann war es wirklich ruhig. Es war einfach die ganze Zeit laut. Und ich habe es seltenst geschafft, Paul zum Mittagsschlaf hinlegen zu können. Das heißt, ich hatte auch da ein übermüdetes Baby. Das war schon mal anstrengend. Mhm. Dann fand ich, das Essen war unglaublich schlecht. Also selbst auf den Straßen Bangkoks oder also Straßenessen, so vom Straßenstand ist wesentlich besser als das Buffet, was da seit 5 Stunden, die Hähnchen, die da seit 5 Stunden in der Sonne im Buffet liegen. Man macht sich ja auch so Sorgen über Salmonellenvergiftung und so ein Kram, ja, dass man sich das irgendwie auf den Straßen holt. Aber ich glaube mittlerweile, dass so ein Buffet wesentlich gefährlicher ist. Was fand ich noch anstrengend? Ich fand auch die anderen Gäste einfach anstrengend. Ich fand diese Unterhaltung mit, keine Ahnung, englischen Touristen oder deutschen Touristen, die so ein Frauenklatschmagazin lesen und sich darüber aufregen, dass David Beckham mit keine Ahnung, was gemacht hat, da konnte ich einfach nichts mit anfangen.
Aber hast du diese Reise sozusagen nicht gemacht, weil du dachtest, weil es darum ging, wie man sich vor anderen Menschen rechtfertigt, mit einem 4 Monate alten Baby zu verreisen. Also das war wirklich nur, weil du dachtest, du hast dadurch so eine gewisse, kannst dich so ein bisschen zurücklehnen. Oder war das auch mit dem, was die anderen Leute denken, im Hinterkopf?
Nee, ich glaube noch nicht, also es war nicht vielleicht war es unbewusst vorhanden, das weiß ich nicht, aber es war nicht vordergründig vorhanden. Tatsächlich war es eher so, ich hatte wirklich das Bedürfnis nach Urlaub. Ich wollte raus aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob der Sommer da besonders verregnet war, aber vielleicht. Und ich dachte, das wäre wirklich jetzt der komfortabelste Weg mit Kind, weil man stellt sich das so vor, Backpacking mit Kind, da musst du noch einen Rucksack mehr mitnehmen und Spielzeug und Flaschen und Babynahrung und Windeln und keine Ahnung was. Und es hört sich nach so einer super großen Menge an mehr an, die man da machen muss, wenn man mit Kind Backpack. Deswegen dachte ich so, ich bin sowieso schon so übermüdet, das schaffe ich nicht. So ein Pauschalurlaub ist doch viel bequemer. Aber es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das nicht der Fall ist und dass ich ja auch mir nicht, also ich war mir zwar darüber bewusst, dass ich Urlaub machen wollte, aber ich war mir nicht so wirklich bewusst, wie ich Urlaub und Entspannung für mich selber definiere, weil das nämlich für mich nicht ist, auf einer Hotelliege liegen und sich von der Sonne braten zu lassen. Es ist einfach keine Form von Entspannung für mich, sondern tatsächlich irgendwie rauszugehen, sich Sachen anzusehen, Geschichten von den Menschen dort zu hören und so. Das ist sowas, wo ich abschalten kann. Nicht, wenn ich unter meinesgleichen in einem Hotelpool liege. Und das war mir aber nicht bewusst, weil ich dachte, naja, Urlaub ist halt irgendwie Urlaub, es wird schon gehen.
Aber das war auch deine letzte Pauschalreise mit Paul.
Das war meine letzte Pauschalreise, meine erste und meine letzte.
Dann hören wir doch einen Song, das heißt I am sick of people being sick of my shit. Und das ist von der Band The World Inferno Friendship Society. Und du hast, glaube ich, einen Satz dazu geschrieben, an den ich nicht mehr erinnern kann, aber eine gute Erklärung, warum du den Song gewählt hast.
Naja, ich finde, es spricht einem so ein bisschen aus der Seele. So Leute, die ja immer sagen, was man jetzt zu tun und zu lassen hat und wie das jetzt alles funktioniert. Und so gerade als Mutter ist man dem total ausgesetzt, dass man total oft hört so, ja, und jetzt brauchst du aber eine Babywiege und wenn das Kind aber das macht, dann heißt es aber das und so. Jeder weiß immer alles besser. Wenn man Mutter ist, dann ist es irgendwie so, als hätten andere Leute die Erlaubnis, dir zu sagen, wie dein Leben zu funktionieren hat. Deswegen finde ich, spricht das Lied einem so ein bisschen aus der Seele.
Die Redaktionskonferenz hört ihr und es ist soweit. Unser Radiorätsel wollen wir auflösen, unser Aerobic zusammen.
Auf alle Fälle, ja. Das steht heute unter Überschrift Radioszene Außendienst. Das heißt, wir hören so eine gespielte Szene. Wir lauschen in die Zukunft und da gibt es etwas, was wir alle kennen, auch im Hier und Jetzt. Und man darf auf keinen Fall vergessen, so ein bisschen um die Ecke zu denken, wie wir das öfter mal tun im Aerobic.
So, Schatz, ich muss los. Ich bin schon spät dran.
Okay, bist du heute im Büro? Dann könnten wir vielleicht mittags was zusammen essen.
Nein, Liebes, das haut nicht hin. Wir sind doch heute oben auf der Raumstation.
Schon wieder?
Ja.
Da wart ihr doch neulich erst, von früh bis spät.
Mein Herzblatt, wir fliegen doch jetzt jeden ersten Montag im Monat morgens hoch und sind erst abends wieder zurück. Das habe ich dir doch alles erklärt.
Ach ja, stimmt. Bin ich blöd. Habe ich ganz vergessen. Na gut, dann grüß mal schön da oben, ne?
Mache ich, mein Schnäuzelchen. Bussi!
Tschüss!
Ja, ich weiß nicht, Nilo oder Pia, habt ihr euch irgendwas denken können, was es sein könnte, wonach wir suchen?
Pia? War
heute wirklich ein bisschen schwer.
Nee, irgendein Aufzug.
Ich bin da auch total, ey, so um die Ecke denken heute.
Also, ja, ich finde es auch sehr schwierig. Er fliegt an einem Tag im Monat ins Weltall. Es ist also der Alltag, den wir gesucht haben. Also er fliegt an einem Tag ins All und daraus ergibt sich das Wort Alltag. Sehr schwer. Wir hatten aber viele Einsendungen. Ich würde mich jetzt einfach mal digital durch die Einsendungen klicken und Pia, du könntest vielleicht Stopp sagen, damit wir den Gewinner ermitteln. Ich bin schon kräftig dabei.
Stopp.
Da haben wir die Gewinnerin, das ist Astrid Massing. Herzlichen Glückwunsch.
Wir haben leider heute keinen Gong, weil wir in einem anderen Studio sitzen. Bong. Ich bin ja ein sehr Gong-Fan. Ja. Aber genau, also herzlichen Glückwunsch.
Und sie gewinnt unser Überraschungspaket, was wir dann losschicken in den nächsten Tagen.
Genau. Pia.
Ja.
Willkommen zurück zu den Reiseberichten. Und bevor wir in etwa 10 Minuten die Nachrichten hören, wollen wir über Japan sprechen. Zu Japan schreibst du, dass vor allem die Ruhe dich umgeworfen hat, wie höflich, still und unauffällig sozusagen über 8 Millionen Menschen nebeneinander leben, miteinander umgehen, eine perfekt organisierte Welt. So, das ist mir in Erinnerung geblieben von diesem Kapitel. Hast du da eine Passage vorzulesen oder möchtest du selber irgendwie anfangen, diese Geschichte zu erzählen?
Japan war vor allem deshalb so kontrastreich, weil wir vorher auf den Philippinen waren und dann auf pazifischen Inseln. Und der Kontrast zwischen Manila und Tokio kann fast nicht größer sein. Was ich an Japan mag, ist, dass es so eine komplett verdrehte Welt war. Es ist praktisch so, dass mein Kind mir diese Welt erklären musste. Paul kannte von seinen Nintendo-Spielen die Japaner besser als ich aus meinem komischen Reiseführer. Zum Beispiel standen wir einmal im Park und da waren so Menschen, die haben sich so ganz komisch verkleidet und und ich war dann so,
was ist das?
Ja, und Paul so, die sehen aus wie Pokémons. Und ich so, okay, und was sind, also klar, Pokémons hat man alles schon mal gehört, aber weiß man eigentlich, was das ist? Dann muss Paul mir erklären, wie Pokémons funktionieren und dass man die trainieren kann und so und was die dann machen. Und ich meinte dann so, und warum macht man das? Und er sagte halt nur so, naja, weil es halt Spaß macht. Und es war für ihn so eine ganz normale Erklärung und ich kam mir total doof vor. Und da waren die Rollen halt vertauscht. So, mein Kind weiß es und ich weiß es nicht. Und so Situationen hatten wir total viele, während wir in Japan unterwegs waren, wo da war noch ein Freund von mir mit. Und es gab so viele Situationen, wo wir da standen und uns so dachten, das kann doch gar nicht wahr sein. Und für Paul war es so total normal. So, der kann, also zum Beispiel die Verkehrsschilder, ja, die sehen halt alle aus, als wären sie aus Super Mario Kart abgemalt. und wir haben uns darüber total amüsiert und für Paul war das einfach normal. Für ihn war es überhaupt nichts Besonderes. Und ja.
Genau, und dieses sozusagen dieses Gefühl, dass, also dass wie Paul sich manchmal in der Erwachsenenwelt fühlt, dass ihr sozusagen umgekehrt vielleicht noch ratloser wartet, also du und dein Freund in Japan, glaubst du, dass das, dass Paul sich in Japan deshalb besonders wohlgefühlt hat, weil er sozusagen auf Augenhöhe mit euch unterwegs war oder vielleicht euch ein bisschen voraus?
Ja, und ich glaube auch, weil Japan so ein unglaublich verspieltes Land ist. Also klar, es gibt diese Höflichkeitsregeln und man muss die Schuhe ausziehen und all solche Sachen, aber im Grunde genommen ist doch ziemlich vieles ziemlich verspielt und man kommt damit ziemlich weit. Und ja,
und das macht für ein Kind Spaß wahrscheinlich.
Genau. Und Paul hatte, das ist die erste Reise, wo Paul praktisch eine Spielkonsole dabei hat. Und während wir im Zug saßen und geflüstert haben, hat Paul, wie die Japaner auch, die Japaner spielen auf ihren Handys rum, die so groß sind wie so ein kleiner Computer. Und Paul hat halt auf seinem Nintendo rumgespielt. So der, abgesehen von der Haarfarbe, war er von den Japanern nicht mehr so richtig zu unterscheiden.
Toll. Außer, aber du hast auch geschrieben, dass alle ihn angefasst haben und ihn fotografieren wollten.
Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, sie sehen einfach Kinder nicht, also sie sehen blonde Kinder nicht so oft dort. Und Kinder sind überhaupt nicht präsent im japanischen Alltag. Wirklich, wenn man da rumläuft, kommt man sich vor wie so eine außerirdische oder total altertümliche Spezies, die irgendwie noch Sex hatte, um sich fortzupflanzen, weil die Japaner irgendeinen anderen Weg gefunden haben, das zu tun. Es gibt keine Kinder mehr, es gibt nur große Japaner und dann, keine Ahnung, sind wir einmal durch die Stadt gelaufen und sind an sowas vorbeigelaufen, wo wir dachten, oh cool, ein Spielplatz, wir probieren mal aus, was das ist. Es waren so Metallkonstruktionen und wir sind da so rumgeklettert und haben nicht so ganz verstanden, wie es funktioniert. Und dann kommt halt kam so eine alte Omi, so im Handtuch über der Schulter, so ganz langsam, wie so alte Leute nur so langsam gehen können, so in Zeitlupentempo. Und dann hat sich herausgestellt, dass das kein Spielplatz war, sondern ein Open-Air-Fitnessstudio für alte Menschen, für Senioren. So,
okay, ja. Aber wie erklärst du, also wo waren dann die Kinder? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, eine Gesellschaft, wo man keine Kinder sieht. Oder wenig.
Ich glaube, dass viele Kinder einfach drin spielen. Japan ist noch viel virtueller als unsere Welt, glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder tatsächlich drin vom Computer sitzen. Was man dann auch später sieht, wie die Leute, die wir im Park gesehen haben, wo Paul mir erklärt hat, wie Pokémons funktionieren, also ich habe dann versucht, mich da mit einem zu unterhalten, weil ich Journalistenjob irgendwie, da fragt man sich ja ständig, was die da machen. Und ich habe auf jeden Fall jemanden angesprochen und wenn ich die Erklärung richtig verstanden habe, waren das Jugendliche, die am Computer Tanzbewegungen gelernt haben und die in den Park gekommen sind, um die Tanzbewegungen, die sie alleine zu Hause vor dem Rechner eingestudiert haben, zusammen im Park einmal sonntags aufzuführen.
Wie so ein Rollenspiel quasi, oder wie?
Ja, irgendwie wie so ein Rollenspiel.
Okay. Und damit warst du auch zufrieden. Ach so, wie waren die sprachlichen Barrieren, habe ich mich gerade gefragt.
Also in Japan waren die unglaublich groß. Das ist auch so ein Punkt, warum man sich da so, ja, warum man so oft darüber lacht, weil man halt, man sieht nur diese Schilder, es kann so gut wie gar keiner Englisch. Ich hatte ein Problem mit meinem Telefon und wir sind in so einen Computerladen reingegangen. Es war der einzige Mensch, der Englisch gesprochen hat in den 3 Wochen, die wir da unterwegs waren. Und ich glaube, ich hätte ihn auf der Stelle geheiratet. Auch weil am Tag zuvor meine Brille kaputt gegangen ist und ich musste in so ein Brillengeschäft und denen irgendwie erklären, dass sie mir die kleben, ob sie mir die kleben können oder so. Und es hat so lange gedauert und hat so viel Verbeugung und Lächeln beinhaltet, aber so wenig Worte und so. Und als ich diesen Mann in diesem Computerladen getroffen habe, war ich so unglaublich dankbar und dachte so, oh nein, es gibt noch Menschen, mit denen man sich zur Not, also falls mir über was passiert, dann schicke ich zuerst jemanden in den Computerladen, um einen Dolmetscher aufzutreiben.
Tokio und Japan, eine verkehrte Welt. Wir hören gleich die Nachrichten, aber bevor wir das machen, passend natürlich das Lied Tokio von The Wombats. Willkommen zurück. Wir haben noch eine halbe Stunde und wir reden mit der Autorin und Reisejournalistin Pia Volk, die mit ihrem 9-jährigen Sohn Paul seit vielen Jahren sozusagen große Weltreisen macht mit Rucksack und Kind. Pia, wir haben noch ein Kapitel, das ich gerne ziemlich ausführlich besprechen wollen würde, und das ist Israel. Und das ist die erste Gruppenreise, die du mit anderen Eltern und Kindern gemacht hast. Eine Art Bildungsreise über Religion und heilige und historische Orte, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie war das denn, mit anderen Eltern zu reisen, weil du ja sonst immer alleine mit Paul unterwegs bist?
Es war sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich hab die Reise ja so gebucht, weil ich müde war, mir alles selber zu organisieren. Und auch ich gemerkt habe, es ist eigentlich ganz schön, wenn andere Kinder dabei sind, wenn Paul jemanden zum Spielen hat und so. Deswegen dachte ich so, okay, mal gucken, wie es so ist, unterwegs zu sein. Und ich habe so eine Familienbildungsreise gebucht, weil ich dachte, dass es praktisch wie eine Bildungsreise ist, aber dass der Stoff so aufbereitet ist, dass die Kinder auch verstehen, um was es geht. Das war aber dann nicht so wirklich der Fall.
Und was hat dich, also wie war das sozusagen, hast du da besonders beobachtet, wie die Eltern mit ihren Kindern unterwegs umgehen, oder was war so anders?
Anders war, dass die Kinder vor allem voneinander gelernt haben, gar nicht so wirklich von uns Erwachsenen. Also klar, es gab auch so Situationen, wo sie mal nachgefragt haben, aber ansonsten war das immer so, die Kinder der anderen, also dazu muss ich sagen, vielleicht oder erklären, dass Paul und ich total unreligiös sind. Keine, also klar, die Bibelgeschichte im Groben kriege ich noch vielleicht zusammen, aber von den Details habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß schon, dass das unsere Kultur ziemlich prägt, weswegen ich ja auch dahin wollte mit Paul, aber ich könnte ihm das nie erklären. Die anderen Familien, die mit uns unterwegs waren, wussten aber ziemlich viel. Eine Familie war sehr religiös, da sind die Kinder auch immer zur Messe gegangen und so. Und deswegen gab es immer andere Kinder, die Paul seine Fragen beantworten konnten, und er hat sehr viel von den anderen Kindern gelernt und in mancher Hinsicht auch von den anderen Eltern, weil die ganz andere Gefühle hatten, die sie mit der Religion verbunden haben als ich. Für mich ist es so eine Faszination, die ich von außen betrachte, aber ich verbinde damit keine Emotionen, und die anderen Eltern waren viel emotionaler im Umgang damit.
Da habe ich eine Passage, die ich wirklich sehr schön fand, wie du sozusagen Liebe und Religion erklärst. Ich lese mal vor. Ich versuche, ihm zu erklären, wie das ist, wenn man von einem Ort so sehr berührt ist, so voller Gefühl, dass man keine Worte mehr findet, weil es vermutlich keine Worte mehr gibt. Man müsste neue erfinden, aber jeder würde seine eigenen erfinden, weil jeder die eigene Überwältigung als einzigartig empfinden würde. Dann könnten die Menschen aber nicht mehr miteinander reden. Weinen heißt nur, dass man nicht mehr sprechen kann. Ende von der Passage. Und ich glaube, das ist jetzt da, wo eine Mutter so überwältigt ist von einem heiligen Ort, dass sie weint. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, wir waren an der Kirche, wo Maria ihre Engelserscheinung hatte. Und da ist eine Mutter von unserer Gruppe ist reingegangen und sie ist wirklich rausgekommen und hat geweint. Die war einfach, man kann das ja auch nicht wirklich erklären, ne? Also sie kommt, weil wie Paul und ich waren ja auch in dieser Kirche drin, wir haben nur rumgealbert, da gibt es ganz viele verschiedene Bilder von Maria also gibt es eine japanische, die aussieht wie eine Geisha, und so eine thailändische, die tatsächlich aussieht wie die so ein Baby auf dem Arm hat, das aussieht wie so ein kleiner fetter Buddha und so. Mhm. Wir haben uns darüber ziemlich amüsiert, aber wir haben die Bedeutung dieses Ortes praktisch nicht wahrgenommen. Und dann kommt diese Frau raus, die so voll aufgelöst ist, wirklich aufgelöst, und die auch drin gebetet hat und so. Und dann habe ich, Paul war total schockiert, als er das gesehen hat. Der dachte, hat gedacht, er hätte vielleicht was Falsches gemacht oder was falsch empfunden.
Dass es an ihm lag, dass sie weinte, meinst du?
Nee, dass es an ihm lag, dass er das nicht nachvollziehen konnte. Mhm. Also man ist ja oft berührt, wenn man jemand anders weinen sieht und dann so ein bisschen hilflos und weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Und dann habe ich versucht, ihm das zu erklären, aber man kann es nicht erklären.
Was glaubst du, hat er das irgendwie verstanden oder war er einfach nur nachdenklich? Kannst du dich erinnern, wie er reagiert hat?
Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Ich glaube aber, dass er das am Ende verstanden hat, weil am Ende der Reise gehen wir ein Zentrum, ein Zentrum für die Opfer des Holocaust. Yad Vashem heißt es. Und da gibt es so verschiedene Häuser und Gebäude. Und da gibt es so ein so eine ganz kleine Halle. Das ist eine Halle für die verstorbenen Kinder. Und wenn man da reingeht, dann ist erstmal alles stockduster. Und dann hängen überall, man muss sich so an der Wand lang tasten. Da gibt es so ein Geländer und dann geht man um so eine Ecke und dann hängen überall Kerzen. Also es sind so Spiegel angebracht und da spiegeln sich die Lichter immer wieder. Und man hört nichts außer so eine Stimme, die die Namen der Kinder aufzählt, die gestorben sind und in welchem Alter. Und dann gibt es noch so jemand, wie wenn jemand so ein gutes Nachtlied so einem Kind vorsummt, so im Hintergrund. Und als Paul und ich sind da zusammen reingegangen und ich glaube, als wir da rausgekommen sind, konnte er das Gefühl von dieser Frau so ein bisschen verstehen, weil man, wenn man da drin ist, wird man so unglaublich traurig. Und Paul hat auch so irgendwann gefragt, so warum muss ein Kind sterben, wenn es irgendwie 2,5 ist oder 4,5, ich weiß nicht mehr, wie alt es war. Und dafür gibt es ja auch keine Erklärung, weil er fand es unfair, aber Krieg ist eben nicht fair. Und ich glaube, dass er in dem Moment aber diese Wortlosigkeit des Gefühls nachvollziehen konnte, das die Frau am Anfang erlebt hatte. Wenn auch die Frau ist, glaube ich, eher positiv berührt war und wir natürlich eher negativ berührt waren.
Ich finde das total faszinierend. Also du hast ihm so viele unvergessliche Momente bereitet und er hat so an der Praxis gelernt. Also ich finde das, auch als du gesagt hast, am Anfang in der Wüste, da war er zwei, da waren wir halt mehr oder weniger zu Fuß unterwegs, weil es nicht anders ging. Aber ich finde das sehr kindgerecht, weil ich habe zwei Nichten, das sind Zwillinge und die müssen sich einfach austoben, die müssen einfach unterwegs sein. Da kommt man gar nicht hinterher zum Teil. Und ich finde es so toll, dass er so viele Dinge auch mit diesen Nadelbäumen, die 5000 Jahre alt sind, dass er das alles so erleben kann und nicht aus Büchern erfährt oder aus Erzählungen. Das finde ich ganz, ganz toll, ganz beeindruckend.
Vielen Dank. Und vor allem diese Art Bildung oder Wissenschaft, ne? Also ich finde es sehr beeindruckend, wenn du sagst, am Anfang der Reise hat er das mit den Gefühlen der Religion oder mit Heiligtümern, dass er das noch nicht vielleicht für sich verstanden hat, aber nachdem ihr in diese Halle waren für die verstorbenen Kinder, dass er da rauskommt und todtraurig ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Ne, dass er da. Aber war das ein Problem sonst, dass ihr, wenn du sagst, ihr seid nicht so irgendwie religiös oder eben ungläubig, also war das ein Konflikt mit den anderen Familien oder wie hat zum Beispiel Paul sich mit den anderen Kindern über die Religion unterhalten, wenn die Kinder jetzt wirklich an Jesus und diese Geschichten auswendig kennen?
Paul hat immer so total pragmatische Fragen gehabt, wie zum Beispiel, wir waren auf der Via Dolorosa und Jesus muss da sein Kreuz tragen und dann hat er sich gefragt, wie schwer ist das eigentlich, kann man das überhaupt tragen und wie geht es und so. Der ist so ganz bodenständig. Oder ich weiß noch, als er hier mal in Leipzig im Kindergarten war, da ist eine Frau, die Mutter von einem Kindergartenfreund von ihm gestorben. Und gleichzeitig waren ganz viele Helikopter in dieser Region von diesem Kindergarten unterwegs, weil da ein Unfall war. Und die Kindergärtnerin hat ihm erzählt, die Mutter von dem Kindergartenfreund wäre in den Himmel gekommen. Und Paul ist nach Hause gekommen und hat mir das erzählt und hat dann so gefragt, ob die Helikopter die in den Himmel transportiert haben und was sie da jetzt eigentlich tut. So diese metaphysische Vorstellung von Himmel ist ihm total fremd, weswegen er das ganz, ganz praktisch sieht. Für die anderen Kinder, glaube ich, kein Problem.
Kein Problem, dass die eine andere Erklärung hatten, ob Jesus das nun geschafft hat, übers Wasser zu laufen oder nicht? Oder wie meinst du das?
Genau. Es war ganz lustig, es gab so ein Kind, das es total langweilig fand, wenn man Dinge weiß. Der war so, als ich ihn gefragt habe, warum er glaubt, hat er so gemeint, naja, es gibt halt einfach Sachen, die weiß man nicht und das ist auch total spannend, weil Wissenschaft und so, da ist man sich sicher und das weiß man und das ist total langweilig. Und Paul hat so den kompletten Gegenstandpunkt eingenommen, der war so, wie wenn man glaubt, naja, das existiert nicht so wirklich, was man glaubt, das kann man nicht so ernst nehmen, während das, was man so weiß, ist halt sicher.
Okay, so. Ich habe auch noch einen Satz hier aufgeschrieben, wo du im Buch fragst, wohnt Gott in dir, frage ich Paul. Nein, sagt er genervt, in mir ist kein Platz für Gott, da ist doch schon Fleisch und Skelett und so.
Ja.
Das finde ich also ein sehr pragmatischer Ansatz, apropos diese Einstellung, dass man so ja Dinge irgendwie ja, verstehen muss und sehen muss, um zu wissen, dass es wirklich wahr ist. War dann Paul nachdenklich, was Gott betrifft, also was diesen Begriff betrifft, dass er dich gefragt hat, na Mama, gibt es jetzt einen Gott oder nicht? Oder kam diese Frage gar nicht auf?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, für Paul ist Gott sowas wie eine Märchengestalt. Mhm. Sowas wie die Prinzessin und keine Ahnung, Ritter und sowas, so eine Sagengestalt, die es irgendwie mal gab, aber nicht so richtig und man erzählt sich immer noch Geschichten und dann gibt es halt irgendwie verschiedene, es gibt Buddha und es gibt Jesus und es gibt weiß Gott wen noch und so, aber so wirklich diese Glaubensfrage hat er sich, also mir gegenüber jedenfalls, nicht gestellt.
Pia, lass uns noch mal einen Song hören. Nämlich Back Home von Jesse Boykins III heißt die Band. Und Back Home, also immer wieder zurückkommen. Ist das ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen? Ja, warum?
Ja, weil wenn man unterwegs ist, dann gleicht man sich immer so ab, seine eigenen Standards, seine Vorstellungen, seine Wertvorstellungen. Und es ist schön, wenn man an einen Ort kommt, wo man das nicht mehr machen muss, wo man einfach so weiß, okay, alles funktioniert so, wie ich es gelernt habe.
Die Redaktionskonferenz, die letzten übrig gebliebenen 10 Minuten, reden wir weiter angeknüpft an Israel. Pia, wie lernt man oder was lernt man anders, wenn man mit Kindern auf der Welt unterwegs ist? Oder glaubst du, dass du durch deinen Sohn Paul die Welt eben anders kennengelernt hast, als wenn du jetzt alleine oder mit Freunden unterwegs gewesen wärst?
Auf jeden Fall. Also vor allem in Japan wäre ich, glaube ich, verzweifelt ohne meinen Sohn als Reiseführer. Aber ich glaube, man lernt ganz viel über das Elternsein. Und das Buch ist ja nicht nur ein Reisebuch, sondern auch so ein bisschen so ein Elternbuch. Jede Reise hat so ein Elternthema, so ein Thema, mit dem man sich als Elternteil immer konfrontiert sieht. Zum Beispiel die erste Reise geht so ein bisschen um die eigenen Bedürfnisse, irgendwie wie man Urlaub definiert für sich und für sein Kind. Und die zweite Reise in Australien geht so ein bisschen um Sicherheit und kann man sowas planen oder kann man einfach Sachen auf sich zukommen lassen. Und das Philippinen-Kapitel zum Beispiel geht über Armut, weil ich als Alleinerziehende in Deutschland als besonders armutsgefährdet gelte. Aber auf den Philippinen ist man damit immer noch ein relativ reicher Mensch. Und so hat jedes Kapitel so ein Subthema. Und ich glaube, was man lernt, ist, sein Kind ernster zu nehmen, mehr Sachen auszutauschen, besser zuzuhören, auch so einen anderen Blickwinkel. Allein schon durch die Größe haben Kinder einen anderen Blickwinkel. Ich meine, als Paul und ich angefangen haben zu reisen, war der vielleicht, keine Ahnung, hüfthoch oder kniehoch oder so. Der sieht ganz andere Sachen, der hat ganz andere Fragen. Man muss sich mit ganz anderen Sachen beschäftigen. Man muss Sachen anders erklären. Man muss eine andere Sprache finden, um Kindern was zu erklären. Man muss sich auch fragen, ist das überhaupt jetzt wichtig, was ich da erklären will? Als wir zum Beispiel in Thailand unterwegs waren, wollte ich diese ganzen Tempel sehen, die verschiedenen Tempelanlagen. Aber erklär mal am Kind den Unterschied zwischen einem hinduistischen Tempel der Siam-Zeit und der Angkor Wat-Zeit und so. Und ob das Kind es überhaupt interessiert, ist noch eine zweite Frage. Also es interessiert es bestimmt nicht. Und dann habe ich halt einfach angefangen, Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, so eine Verbindung schaffen zu können zwischen mir und meinem Sohn, als dem jetzt wirklich da Wissen vermitteln zu wollen über irgendwelche komischen Tempel. Es ist viel lustiger zu tun, als wäre man jetzt Schatzsucher. Und so eine Erinnerung zu haben, die nur wir beide haben, die kein anderer Mensch mit uns teilt, das schafft eine unheimlich tiefe Verbindung.
Aber konntest du dich einlassen auf seinen Blickwinkel, weil du gerade gesagt hast, du wolltest die Tempel sehen, er möchte natürlich ganz andere Dinge sehen. Konntest du als Mutter oder hast du auch irgendwie manchmal gedacht, so Gott, wie langweilig, jetzt muss ich das machen, weil das Kind interessiert? Oder konntest du wirklich nach so vielen Reisen und Jahren einfach so eine Liebe auch für seine Details finden?
Auf unserer vorletzten Reise durch Kanada hat er tatsächlich das mal eingefordert von mir. Da hatte ich so mir einen super Plan ausgedacht, so was man jetzt so alles sehen will und so. Und da hat Paul irgendwann gesagt, so nee, ich mache nicht mehr mit. Vergiss es, jetzt machen wir, was ich will und ich will das jetzt nicht machen, ich will was anderes machen. Und Paul wollte da unbedingt ausreiten gehen und ich bin mit Pferden aufgewachsen. Ich kann mich auf jeden Gaul setzen und ich würde wahrscheinlich nicht runterfallen, aber ich habe einfach keine Lust mehr darauf, irgendwie so im Kreis zu laufen. Und dann war ich so, oh Paul, ich will nicht reiten und so. Und ich habe echt versucht, mich da aus jedem Vorschlag, den er gemacht hat, so total rauszureden, wie Paul sich aus meinen Vorschlägen versucht rauszureden. Und es gab aber keinen Weg mehr drumherum. Und dann am Ende sind wir zusammen ausgeritten und es war super schön. Es war echt total fantastisch. Wir sind über so Weiden und so durch so wunderschöne Birkenwälder geritten und so. Und dann dachte ich so, ja, müsste man eigentlich echt viel öfters machen, mal zu sagen, okay, du willst es, ich habe keine Lust, ich lasse mich voll drauf ein und ich gucke, was passiert, weil gerade in so Momenten wird man total überrascht, wenn man überhaupt gar keine Erwartungshaltung hat an das, was jetzt kommen könnte.
Vor allem, weil Paul das ja oft genug mit dir machen muss, ne? Sich auf Dinge einzulassen, weil er wahrscheinlich auch keine andere Wahl hat. Ja. Pia, ich finde es ja anstrengend genug, sozusagen sich für die eigene Reise vorzubereiten, für und vorzusorgen, geschweige denn jetzt für eine Reise mit einem Kind. Ist das wirklich viel mehr Aufwand? Und wäre meine Frage, wobei du ja irgendwo auch schreibst, dass du gelernt hast, mit wie erstaunlich wenig man auch irgendwie auskommt. Ich hätte jetzt eine Bitte, wir haben wirklich nur so 3 Minuten, ob du sagen kannst, so 3, 4, 5 Gegenstände oder Regeln nennen kannst, die für dich als routinierte Weltenbummlerin mit Kind ein absolutes Muss ist, also die bei jeder Reise dabei sein muss.
Ich habe darüber wirklich nachgedacht und ich habe echt nur ein Muss und das ist eine Kopflampe. Das ist eigentlich total banal, aber ich habe schon so oft in irgendwelchen Badezimmern gesessen und heimlich gelesen, während Paul schon, oder Notizen gemacht, während Paul schon geschlafen hat. So, das ist so ein auf jeden Fall dabei sein. Und dann, glaube ich, was total wichtig ist und was man echt unterschätzt, ist, dass man seinem Kind beibringen muss, keine Machtspiele mit einem zu spielen. Dass das Kind lernt, okay, jetzt mal so abhauen und gucken, dass die Mama einen sucht, ist kein Spaß in bestimmten Ländern. Man muss wirklich denen erklären, Nein heißt Nein und Ja heißt Ja und das ist einfach so.
Wie macht man das denn?
Ich weiß nicht, das ist eine echt schwierige Frage. Ich weiß nicht, wie man das macht.
Aber du musst es ja gemacht haben. Hast du irgendwann mal wirklich wütend reagiert oder ihn gepackt oder wie hast du das dann?
Genau, ich war, als Paul klein war, ziemlich konsequent mit ihm. Also wenn ich ihm gesagt habe, wir haben in der Stadt gelebt, er hatte ein Laufrad, wenn ich gesagt habe, Paul, du musst an der Straße stehen bleiben und er ist nicht stehen geblieben, dann habe ich ihm ich habe ihm einmal sein Laufrad weggenommen und in den Mülleimer geworfen und dann sind wir so ohne das Laufrad weitergelaufen, dann habe ich ihn zum Kindergarten gebracht, als ich zurückgelaufen bin, habe ich das Laufrad wieder rausgeholt und im Keller versteckt. Aber einfach irgendwie zu wissen, okay, wenn ich was tue, was meine Mutter nicht, was ich nicht soll, dann hat das Konsequenzen und die Konsequenzen treten dann auch ein. Weil man, wenn man immer nur Drohungen ausspricht und die Konsequenz nicht zieht, dann nimmt das Kind einen natürlich auch nicht mehr ernst. Für mich war das sehr wichtig. Es kann natürlich auch Eltern geben, die das ganz anders sehen und andere Erziehungsmethoden haben, aber ja.
Und das scheint dir funktionieren, weil du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht vor, mit den Reisen mit Paul aufzuhören.
Nein, auf gar keinen Fall.
Was steht als nächstes an?
Wir dachten, wir machen mal was in Deutschland.
Ach, mit Pferden vielleicht.
Nee, das ist eine coole Idee. Freunde von mir, die haben mal mit ihren 2 Kindern eine Deutschland-Tour gemacht. Also die waren beim tiefsten See, beim längsten Wasserfall. Das ist echt, finde ich auch ganz toll. Eine super Idee.
Nimmst du das mit, Pia, oder hast du schon eine eigene Idee?
Nee, das nehme ich mit. Das ist eine gute Idee.
Sehr schön.
Und ein Buch drüber, bitte.
Pia, dein Buch, sage ich das, heißt... ich verdrehe das immer, aber richtig ist, Mama, sind wir bald da? Das Buch erscheint am 14. Februar im Herder Verlag. Und ich bedanke mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Viele Grüße an Paul. Ich sag nochmal, wer du bist. Also zu Gast in der Redaktionskonferenz heute Abend war Pia Volk, Reisejournalistin und Autorin. Vielen, vielen Dank und alles Gute für dich, ne? Sag ich erstmal.
Tschüss.
Tschüss. Und noch hier im Studio Susanne Basarkeier, meine Online-Kollegin. Techniker heute Abend war Alex Stojanov. Der letzte Song, den Pia hören möchte, jetzt muss ich nochmal selber gucken, das ist Falling in Love with Glaciers von Listener. Und ich sage einen schönen Abend. Mein Name ist Niloufar Elhami und bis zum nächsten Mal. Tschüss.